Deutschlandfunk. Computer und Kommunikation.
Mit Manfred Kläuber. Das sind unsere Themen.
Kriegswichtig, wie Deepfakes als Waffe im Information War eingesetzt werden. Aufholjagd. Neuronale Netze sollen gegen Desinformation und Verwirrung helfen. Datengesellschaft. Die Uni Konstanz gründet das Center for Human Data Society. Und das digitale Logbuch. Knackfake.
Es gibt kein Morgen mehr, zumindest nicht für mich. In einem gefälschten Video, einem sogenannten Deepfake-Video, lassen Propagandisten diese Worte den ukrainischen Präsidenten Volodymyr Zelensky sagen. Bilder, also Fotos und Videos, sind ein sehr wirksames Kampfmittel im Informationskrieg. Und das ist auch in diesem Angriffskrieg Russlands auf die Ukraine so. Deepfakes sind da noch recht neu, aber sie werden zunehmend eingesetzt. Wie lief das mit dem Deepfake-Video von Zelensky, Peter Welchering?
Ja, dieses Deepfake-Video, das erschien zunächst am 16. März 2022 auf der Website des ukrainischen Senders U24. Diese Website, die war offensichtlich gehackt worden. Und danach verbreitete es sich dann ziemlich schnell über Facebook und auch über andere soziale Medien. Und das Brisante daran: Die Propagandisten legten Zelensky die Aufforderung in den Mund, die Ukrainer sollten ihre Waffen niederlegen. In der dritten Woche nach dem russischen Angriff auf die Ukraine kann so ein gefälschtes Propagandavideo natürlich einiges an Wirkung entfalten. Zelensky hat dann auch sehr rasch auf das Deepfake-Video reagiert und in einer Videobotschaft erklärt, dass es gefälscht sei. Dass er allenfalls die Russen auffordere, die Waffen niederzulegen. Facebook und andere Plattformbetreiber, die haben dieses kursierende Deepfake-Video gelöscht. Übrigens ziemlich schnell, weil der Druck groß war. Aber was einmal im Netz ist, das bekommt man eben nicht mehr wirklich weg. Daran wird übrigens auch der heute früh beschlossene Digital Service Act der EU nicht unbedingt was ändern. Und das musste dann sogar der russische Präsident Putin erfahren. Auch von ihm gibt es ein Deepfake-Video, das ging durch die Netze. Dort verkündet er Frieden mit der Ukraine und sagt wörtlich, die Verhandlungen mit der ukrainischen Seite haben gerade stattgefunden. Zitat Ende. Dem Kreml ist natürlich nicht gelungen, das Video aus dem Netz zu entfernen. Twitter hat dann immerhin einen Fake-Hinweis angebracht, dafür haben die allerdings auch schon etwas Zeit gebraucht. Das dürfte durch den Digital Services Act etwas besser werden. Und da liegt tatsächlich insgesamt eines der Probleme. Es kommt darauf an, dass solche Deepfakes schnell erkannt werden und klar als Fälschung bezeichnet werden.
Ja, gewusst wie, lautet dann die Frage. Um einen Deepfake zu erkennen, muss ich wissen, wie Deepfakes überhaupt gemacht werden. Die EU-Kommission hat hier entsprechende Forschungs- und Aufklärungsprogramme aufgelegt und auch die Bundesregierung fördert verschiedene Projekte. Die Fraunhofer-Gesellschaft engagiert sich hier und in der Medieninformatik sind Deepfakes ein heißes Thema.
Im Bereich der Videokommunikation kann man unterscheiden zwischen Face-Swapping-Verfahren und Face-Reenactment-Verfahren. Wobei Face-Swapping-Verfahren dazu verwendet werden können, um das Videosignal von einem Anwender, also zum Beispiel dem Angreifer, zu manipulieren, dahingehend, dass das Gesicht vom Angreifer in diesem Videosignal, was er aufnimmt, getauscht wird zu einem Zielgesicht, das des Opfers in dem Fall. Wobei der Hintergrund, die Haare und so weiter und die Mimik vom Angreifer übernommen werden.
Beschreibt Matthias Neu, einer der Deepfake-Experten beim Bundesamt für Sicherheit in der Informationstechnik, zwei der gängigen Techniken für Deepfakes. Beim Zelensky-Deepfake ist das Face-Reenactment-Verfahren angewandt worden.
Face-Reenactment-Verfahren manipulieren jetzt nicht das Videobild des Angreifers, sondern das des Opfers. Also man hat ein Video vom Opfer und kann jetzt dort die Mimik und die Gesichtsbewegung kontrollieren. Das gibt dann der Angreifer vor. Dadurch sieht das meistens noch deutlich realistischer aus, hat aber den Nachteil, dass man über diese Transformation hinaus nichts großartig verändern kann. Also es ist schwierig, dann zum Beispiel irgendwas vors Gesicht zu halten.
Die Mimik muss zum gesprochenen Wort passen. Und das gesprochene Wort muss in Klangfarbe und Redeweise dem Opfer, also dem Nachgeahmten, entsprechen. Dafür haben die Produzenten des Zelensky-Deepfakes das sogenannte Voice-Conversion-Verfahren genutzt. Matthias Neu erklärt, wie es funktioniert.
Bei Voice-Conversion-Verfahren gibt man keinen Text ein, sondern ein Audiosignal. Da sagt zum Beispiel der Anwender oder Angreifer, das habe ich nie gesagt. Dann geht das in das Voice-Conversion-Verfahren, dann wird das zu einem anderen Audiosignal konvertiert, wo der gleiche Text gesagt wird, aber sich das so anhört, wie von einer Zielperson gesprochen.
Dafür werden normalerweise viele Stunden Audiomaterial als Stimmmuster benötigt. An der Moskauer Staatsuniversität haben Wissenschaftler schon vor 5 Jahren ein Verfahren entwickelt, mit dem solche Deepfakes sehr viel unaufwendiger und schneller produziert werden können. Die Methode hat sich durchgesetzt und ist unter der Bezeichnung vortrainierte Systeme weltweit bekannt geworden.
Man nimmt von ganz, ganz vielen Sprechern und vielen hunderten Stunden Audiofile und trainiert das System sozusagen vor. Das kann sehr lange dauern, über Wochen, aber hat dann ein vortrainiertes System. Und nun kann man von Opfer Daten sammeln, also Videodaten vom Gesicht oder Audiodaten von der Stimme, so im Bereich von 5 Minuten, Pi mal Daumen, und kann die mit dem vortrainierten Netz diese Stimme oder dieses Gesicht nun feintunen, nennt man das, also ein bisschen weiter trainieren, und kann dadurch ziemlich gute Ergebnisse erzielen. Das dauert dann auch nicht mehr Wochen, sondern ein paar Minuten bis Stunden.
Und diese Schnelligkeit in der Produktion ist im Informationskrieg ein wichtiger Erfolgsfaktor. Gegnerischen Politikern eine Botschaft zu aktuellen Ereignissen schnell in den Mund legen zu können und den Deepfake dann breit zu veröffentlichen, das gilt als kriegsentscheidend.
Ja, und ebenso kriegsentscheidend ist es dann, solche Deepfakes zuverlässig enttarnen zu können. Peter, wie lassen sich denn Deepfakes erkennen?
Also im Falle des Zelensky-Deepfake, der allerdings wirklich handwerklich schlecht gemacht war, das muss man sagen, da waren das solche Indizien wie etwa der fehlende Schatten unter dem Gesicht Zelenskys, der Kopf war nicht sauber aufgesetzt und der Kopf war etwas zu groß für den Körper. Und auch die Kleidung wich von dem ab, was Zelensky ansonsten bei öffentlichen Auftritten trägt. Bei Wladimir Putin wurde der Deepfake durch eine Handgeste enttarnt. Da gab es eine einzelne Geste Putins, die ist in einem Video wiedergefunden worden, das vor gut einem Jahr bei einer Pressekonferenz aufgenommen wurde. Also die beiden Videos sind mit konventionellen Methoden erkannt worden. Und zu denen gehören übrigens auch Methoden der verhaltensbasierten Authentifizierung, so nennen die Spezialisten das. Also da sehen wir dann Kopfbewegungen, wie die Person sie auch sonst macht, und vergleichen die Armbewegungen. Da fragen wir Stimmen, Klangfarbe und Betonung von Wörtern überein. Nur das Problem ist, dass für diesen Prüfansatz viel Material gebraucht wird oder jemand diese Person sehr gut bzw. sehr lange kennen muss. Und deshalb geht man ja auch zur Prüfung mit neuronalen Netzen über.
Und die arbeiten dann hauptsächlich mit Methoden der Mustererkennung?
Ja, bisher ja. Da sind inzwischen sogar recht große Detektionsdatenbanken aufgebaut worden mit vielen Deepfakes. Und die neuronalen Netze werden mit diesen Trainingsdaten dann eben auf die Deepfake-Detektion trainiert. Allerdings bei neuen Fake-Mustern, die eben noch nicht gelernt wurden, da versagen diese Detektionsdatenbanken. Dann gibt es auch noch kleinere medienforensische Datenbanken. Das Problem dabei ist, dass Angreifer hier die Trainingsdaten schon manipuliert haben. In manchen Fällen, und dann die Detektionsrate natürlich entsprechend gesunken ist.
Und in letzter Zeit hört man ja auch viel von sogenannten Fehlerraten oder Artefaktenanalysen.
Ja, da sind einige hochinteressante Analyseprogramme auf den Markt gekommen. Videodaten werden ja komprimiert und dabei entstehen immer Kompressionsfehler. Wenn nun die Gesichtsmimik nachträglich verändert wird, etwa damit bei einem erfundenen Text per Voice-Conversion-Verfahren Lippensynchronität erzielt werden kann, dann entstehen Kompressionsfehler zu unterschiedlichen Zeiten. Und die sind dann ein untrügliches Indiz auf einen Deepfake. Und die Detektionssoftware wertet genau solche Fehler dann aus.
Werden denn solche Methoden schon flächendeckend bei der Analyse von Videomaterial eingesetzt?
Nein, da sind wir noch ganz weit von entfernt. Da stehen wir wirklich ganz, ganz am Anfang. Schatten- und Bildachsen, die werden schon mal genauer angeschaut, ob es dann da irgendeinen Manipulationsverdacht gibt, aber das war es dann auch häufig schon. Von den KI-gestützten Detektionsverfahren versprechen sich Bildforensiker deshalb auch sehr viel, und sie plädieren auch dafür, die möglichst breit einzusetzen. Breiter Einsatz heißt ja eben nicht nur, dass Plattformbetreiber solche Software einsetzen sollten oder Staatsanwaltschaften, sondern etwa auch Redaktionen in der Fläche, bevor sie etwa so ein Video veröffentlichen.
Wird denn der an diesem Samstagmorgen beschlossene Digital Service Act der Europäischen Union dazu beitragen, dass solche Detektionssoftware breiter eingesetzt wird?
Ja, die Frage, die wird tatsächlich seit heute früh etwas genauer diskutiert, wobei man wissen muss, der Digital Service Act, der zielt in diesem Bereich vor allen Dingen Ja, auf Upload-Filter, weil die Plattformbetreiber sagen, Upload-Filter sind dann für uns das Mittel der Wahl, wenn wir kontrollieren müssen. Das heißt, dass die bisher eingesetzten Upload-Filter eben auch um Mustererkennungssoftware für Deepfakes ergänzt werden. Ob das aber viel bringen wird, das ist dann fraglich, denn diese Mustererkennung, die lässt sich ja mit nicht sehr hohem Aufwand unterlaufen, indem eben die verwendeten Detektionsgewichtungen umgangen werden. Also vereinfacht gesagt, die Deepfakes, die werden leicht verändert, und zwar genau bei den Erkennungsmustern, die hinterlegt sind, sodass sie von den hinterlegten Mustern abweichen. Und dann ist der Upload-Filter blind.
Gegen die Accounts, die solche Deepfakes verbreiten, kann aber dann nach diesem Digital Service Act leichter vorgegangen werden.
Ja, die können leichter dicht gemacht werden, das stimmt wohl. Aber in der Regel wechseln die ja ohnehin sehr schnell. Da gibt es dann nach einigen Minuten schon neue Accounts, die das dann übernehmen. Wo allerdings dann der Digital Service Act helfen könnte, das wäre, wenn die Plattformbetreiber verpflichtet würden, Bildforensiker einzusetzen. Und die Bildforensiker, die würden dann bei ihrer Prüfung wirklich die gesamte Palette der Detektionssoftware verwenden. Also auch Fehlerratenanalysen, Artefaktenerkennung und so weiter. Das könnte auch schon übrigens mit dem bisherigen NetzDG gemacht werden, mit dem Netzwerkdurchsetzungsgesetz. Das wird aber nicht umgesetzt. Und die Plattformbetreiber, die haben sich bisher gegen eine Auswertung manueller Prüfung erfolgreich gewehrt. Die ist eben teuer. Automatisierte Prüfung und Filtereinsatz, die werden aber nicht das gewünschte Ergebnis bringen.
Deepfakes in Zeiten des Krieges und wie man sie erkennen kann, darüber sprach ich mit Peter Welchering. Danke. Und über den Digital Service Act hören wir gleich noch mehr.
Der Podcast von Computer und Kommunikation. Kostenlos abonnieren. Überall da, wo es Podcasts gibt.
Die massiven Fortschritte der künstlichen Intelligenz, die haben uns natürlich nicht nur solche zweifelhaften Ergebnisse wie bei der Simulation von Videobildern und Stimmen gebracht, sondern KI wird ja mittlerweile in einem ganz breiten Spektrum von Anwendungen für alle möglichen, positiven wie negativen Zwecke eingesetzt, vor allem um aus nackten Daten relevante Informationen zu machen. Bislang war die Entwicklung besonders von der Frage nach dem Machbaren getrieben. Doch immer stärker wird klar, dass natürlich nicht alles, was mit Daten und ihrer Analyse machbar ist, auch wirklich wünschenswert ist. Immer stärker mischen sich neben den Datenwissenschaftlerinnen und Wissenschaftlern auch andere Disziplinen ein. So wurde in dieser Woche an der Uni Konstanz das Center for Human Data Society gegründet, an dem 25 Forscherinnen und Forscher aus 12 Fachgebieten beteiligt sind. Das Center will Datenwissenschaft neu denken, so heißt es in einer Pressemitteilung. Deshalb habe ich die Juraprofessorin Liane Wörner gefragt, ob denn bislang falsch gedacht wurde.
Datafizierung ist überall. Wir sammeln, Sie sammeln, er, sie, es sammelt. Alle nutzen, alle verarbeiten Daten. Doch wie? Die Methoden sind nicht ausgefeilt, oft untransparent, unklar, entwickeln sich täglich neu. Wie wird gesammelt, wie wird gesichert? Das sind die großen Probleme. Dabei haben wir heute nicht mehr das Problem, an Daten überhaupt ranzukommen, weil Daten umgeben uns, wir benutzen sie, wir produzieren sie sekündlich. Das Problem ist eher, dass wir zu viele Daten haben und nicht mehr wirklich transparent damit umgehen und Methoden entwickeln, wie wir sie nutzen, wie wir sie sichern, wer darf sie nutzen. Wie darf man das, was da ist, überhaupt nutzen? Was davon und was darf man verwerten? Und was macht man mit den Verwertungen? Welche Schlussfolgerungen darf man daraus ziehen? Es ist dabei richtig, fragen wir, ob man im Angesicht aufkommender Probleme etwa plötzlich zu Datenerhebungen greifen darf und dann diese, wenn sie nicht die Relevanz haben, die man damit erhofft zu verbinden, schnell wieder einstellt.
Da steckt ja unterschwellig der Vorwurf drin, dass die Datenwissenschaft auch instrumentalisiert wird. Können Sie dafür ein Beispiel geben?
Mein aktuelles Beispiel wäre dazu etwa die Krankenhausbettenbelegungen auf Intensivstationen im Zuge der uns all umgebenden Pandemiefragen. Da wurden die Daten zu Beginn der Pandemie sehr schnell, sehr rasch und sehr richtig danach erhoben, wie hoch die Belegung in Intensivstationen ist, um zu wissen, ob wir ein Versorgungsproblem haben. Als wir mit den Impfungen angefangen haben, hat man dann auch Daten erhoben, um möglichst herauszufinden, wie effektiv die Impfungen sind, ob sich die Belegungen auf den Intensivbetten danach differenzieren lassen, wer geimpft und wer nicht geimpft ist. Als sich herausgestellt hat, dass die Zahl möglicherweise gleich sein könnte, geimpfter und nicht geimpfter, hat man diese Datenerhebung einfach wieder weggelassen. Wir wollen also auch kritisch fragen, ist es so richtig? Wer steuert eigentlich Datenerhebungen, wer nicht? Daneben muss man wirklich wichtig Fragen stellen, wem gehören diese Daten eigentlich? Ich würde mal sagen, da ist noch alles offen, auch wenn jetzt Regelungen getroffen werden in nächster Zeit. Und deshalb noch alles offen, wenn wir uns vor allem Details anschauen. So kann man einerseits, dagegen hat sich die EU jetzt entschieden im großen Rahmen, einerseits über Dateneigentum nachdenken. Das Problem von persönlichem Dateneigentum ist aber vor allem, dass die Gefahr besteht, dass dann massiv Daten aufgekauft werden von Interessengemeinschaften, die sie für bestimmte Zwecke nutzen wollen. Das wollen wir nicht. Umgekehrt hat aber auch so eine Lösung Daten für alle Probleme im Detail, weil manches will ich von mir vielleicht gar nicht preisgeben. Will ich gar nicht, dass jemand anders weiß, vielleicht möchte ich selber nicht wissen. So ist also für uns da auch wirklich die Frage, was darf man eigentlich erheben?
Wenn ich Sie richtig verstanden habe, gehen Sie also davon aus, dass die Datenwissenschaft die technischen Grundlagen dafür gelegt haben, dass wir jetzt Daten en masse haben, vielleicht sogar zu viele Daten haben und eigentlich jede Menge ethische, politische und auch juristische Fragestellungen offen sind. Die wollen Sie beantworten. Wie soll das denn in Ihrem Zentrum konkret geschehen?
Also ganz konkret sind für uns drei Dinge wichtig, die wir ins Zentrum stellen, die wir eigentlich neu gestalten wollen. Es gibt viele Projekte darüber, die sich damit beschäftigen, was wir mit den vielen Daten machen, die da sind, die überall erhoben, benutzt und ausgewertet werden. Wir wollen stattdessen hier dagegen setzen und fragen, welche Daten dürfen und welche wollen wir eigentlich erheben, welche wollen wir haben und in welche Datenerhebung sollte eine Gesellschaft gerade investieren und in welche nicht. Wir fangen also weit vor der Datenerhebung an. Das Zweite wäre, dass wir nicht aus Sicht der Computerwissenschaft, der Informatik, der Datenwissenschaftler agieren und die anderen Disziplinen um Expertenrat hinzuziehen wollen, sondern es ist uns ganz wichtig, aus den beteiligten Disziplinen, das sind derzeit 12 an der Universität Konstanz mit 25 beteiligten Seniorwissenschaftlern und Wissenschaftlerinnen, dass wir gleichberechtigt zusammenarbeiten und die Fragen interdisziplinär stellen wollen. Und als Drittes, und das hat letztlich auch den Namen für das Projekt geprägt, wollen wir das Faktum der aktuellen Datengesellschaft ernst nehmen und über die Grenzen der einzelnen Disziplinen hinaus fragen, was das eigentlich im gesellschaftlichen Rahmen und Kontext für uns alle bedeutet. In welcher Gesellschaft wollen wir also leben?
Haben Sie dafür auch schon konkrete Forschungsvorhaben geplant?
Wir haben tatsächlich konkrete Forschungsvorhaben geplant. Die Idee, die hier geboren ist, besteht gerade darin, in jedem einzelnen Unterforschungsprojekt für das Gesamtprojekt die jeweiligen Disziplinen zu vernetzen und dann jeweils interdisziplinär Konzepten der Methodenerforschung im Umgang mit der Datenerhebung, aber auch ihrer Zuordnung und Verarbeitung umzugehen. Das sind Projekte zur Causality, zur Agency, zur Availability, also Verfügbarkeit von Daten, zur Interactability, also zum Umgang zwischen Mensch und Maschine, zur Autonomie und dabei auch zur Frage der Autonomie auch für datenwissenschaftsgetriebene Hintergründe, will ich es ganz allgemein formulieren. Es geht also nicht spezifisch nur allein um eine starke oder weiche KI, wie man oft spricht, Artificial Intelligence, sondern auch um andere datengetriebene Systeme. Es geht um Verantwortung und im Rahmen der Verantwortung auch darum, wer diese Verantwortung hat und wem wir sie zuschreiben und ob wir diese Verantwortungszuschreibung im Kontext des Datenenvironments neu denken müssen. In all diesen Einzelprojekten sind jeweils mindestens drei Disziplinen beteiligt und wir versuchen, diese dann gerade zusammenzufügen unter den Grundpfeilern von Autonomie, Agency und Accountability. Wir nennen das die drei A's von Konstanz.
Diese drei A's, lassen Sie uns da noch mal ein bisschen drüber sprechen. Was bedeuten die im Einzelnen?
Die Autonomie, da geht es uns also darum, wer handelt eigentlich? Also wer ist überhaupt die Person, der Verursacher? Wer hat die Freiheit, das Datum als solches, den menschlichen Akt zu vollziehen? Können wir diese Autonomie vor dem Hintergrund von datengetriebenen Systemen und reaktiven Systemen auch so denken, dass das nicht unbedingt der menschliche Verursacher ist, von dem sie gesetzt ist. Agency kann man übertragen und übersetzen zum Beispiel mit Handlungsfähigkeit. Es geht also nicht um das Handeln als sich, sondern um die Vorstufe. Aus Sicht der Juristin hat, wer Autonomie hat, in der Regel auch die Agency. Die Psychologen unter uns und Philosophen unter uns stellen diese Fragen ganz neu. Die Datenwissenschaftler hören ganz aufmerksam zu und wir denken die Agency-Konzepte gerade ganz neu. Accountability spricht dann die in Deutsch Verantwortlichkeit und Verantwortung für autonomes Handeln an, Also wem letztlich wollen wir das Ergebnis zuschreiben? Auch das müssen wir im datenwissenschaftlichen Kontext deshalb neu denken, weil manche der datengetriebenen Prozesse gar nicht ergebnisorientiert sind, sondern reaktiv und rückwirkend.
Sprechen wir nochmal über den Namen Ihres Projektes, nämlich Human Data Society, also menschliche Datengesellschaft. Ist dieser Name für Ihr Projekt gewählt als wissenschaftliche Fragestellung oder eher als gesellschaftliche Zielstellung?
Als wissenschaftliche Fragestellung und als gesellschaftliche Zielstellung. Human Data Society ist ein Dreiwort, das wir ganz bewusst in dieser Form gewählt haben. Es geht uns einerseits gesellschaftlich relevant um die Untersuchung der Datengesellschaft und die Frage, wie human die ist. Das wäre also dann the Humane Data Society. Es geht uns andererseits auch darum, kritisch zu fragen, sozialwissenschaftlich leben wir heute nach Informations- und Risikogesellschaft in der Datengesellschaft als solcher und wie gestalten wir die? Andererseits fragen wir mit dem Dreiwort auch ganz genau nach den Daten als solchen und fragen, was davon sind humane Daten, also Human Data. Oft sieht man auch die senkrechten Trennstriche zwischen den drei Worten. Unsere wissenschaftlichen Forschungsprojekte setzen an diesen Trennstrichen an. Also was verbindet Mensch mit Datum, Mensch mit Gesellschaft und Gesellschaft mit Mensch und Datum?
Über das neu gegründete Center for Human Data Society sprach ich mit Liane Wörner von der Universität Konstanz.
Digitales Logbuch. Computer und Kommunikation. Eintrag 67511.
Na, Herr Doktor?
Was heißt hier, Herr Doktor? Wie kommst du denn auf sowas, Knacki?
Ich habe ein Video von dir im Netz gefunden. Da sagst du selbst, dass du Arzt bist. Warte mal, Dicker. Das bist du doch, oder? Damit kann ich dich anzeigen. Hör mal.
Hey, lassen Sie mich durch. Ich bin Arzt.
Das soll ich sein? Habe ich nie gesagt sowas. Das ist ja...
Ich weiß schon, Dicker. Sowas sagen sie alle.
Wer ist alle und was sagen sie alle?
Alle, wenn sie erwischt werden mit ihrem falschen Titel. Wenn die Beweise glasklar auf dem Tisch liegen, dann gucken sie blöd und brüllen.
Das ist eine Fälschung. Eine Frechheit, du...
Jetzt wirst du auch noch beleidigend. Du wirst gelöscht, Dicker.
Beleidigend? Ich?
Du hast Arsch gesagt.
Nein, habe ich nicht. Du hast mich ja unterbrochen. Ich bin nur bis A gekommen.
Also gibst du eine latente Beleidigung. Aus dieser Nummer kommst du jetzt nicht mehr raus, Dicker. Alle wissen doch, was mit A gemeint ist.
Zum Beispiel?
Na, sag's doch.
Zum Beispiel Arzt.
Siehste? Du hast es doch Arzt gesagt.
Nicht jeder Arzt muss Doktor sein. Lass das, Knacki, damit kommst du nicht durch.
Jetzt habe ich dich. Jetzt hast du auch noch durchgesagt und lass und Arzt auch noch. Du hast alles gesagt, was ich dir eben vorgespielt habe. Mein Programm ist ja nicht doof. Hör mal.
Hey, lassen Sie mich. Ach, ich bin durch.
Das hat meine Deepfake-KI doch prima hingekriegt, oder?
Deepfake für arme Knacki. Und dann noch falsch zusammengesetzt.
Für die Fake News Lösch-KI reicht's.
Total beknackt. Knackfake.
Mit deiner Originalstimme wird's noch besser. Daraus bastel ich jetzt.
Keine Chance, Knacki. Ohne sie nicht geht's nicht.
Jetzt aber. Schön, dass du's gesagt hast.
Außerdem, mitschneiden ist verboten, Knacki. NetzDG.
Seit heute Nacht wohl nicht mehr lange, Dicker. Europas Digital Service Act steht über dem deutschen NetzDG, Herr Doktor. Deine Fake News werden bald gelöscht und dein Hate Speech auch. Dick Fake.
Digitales Logbuch. Name Nelke Wolfgang. File closed.
Die Europäische Union einigt sich auf das digitale Dienstegesetz. Unsere erste Meldung im Info-Update von und mit Michael Stang.
Die Verordnung soll europaweit einheitliche Regeln für Online-Dienste wie Instagram, TikTok und eBay schaffen. Unterhändler der EU-Kommission, der Mitgliedstaaten und des Parlaments hatten sich vergangene Nacht in Brüssel auf einen fertigen Text für das digitale Dienstegesetz verständigt. Er soll noch vor dem Sommer endgültig beschlossen werden. Das Gesetz verpflichtet Internetkonzerne unter anderem dazu, verstärkt und schneller gegen Hass- und Falschnachrichten sowie andere illegale Inhalte im Netz vorzugehen. Illegale Inhalte sollen demnach möglichst binnen 24 Stunden entfernt werden. Verstöße können mit Strafen von bis zu 6% des Jahresumsatzes geahndet werden. Die Vereinbarung muss noch formal vom Europaparlament und dem Rat der Mitgliedstaaten beschlossen werden.
Twitter verbietet klimaskeptische Werbeanzeigen.
Der Microblogging-Dienst Twitter verbietet das Schalten von Werbeanzeigen, die den Klimawandel bestreiten oder verharmlosen. Irreführende Anzeigen, die dem wissenschaftlichen Konsens über den Klimawandel widersprechen, würden im Einklang mit der Richtlinie des Unternehmens über unangemessene Inhalte verboten, erklärte der für Nachhaltigkeit zuständige Manager Casey Juno.
Die Corona-Warn-App soll familienfreundlicher werden.
Bei der dieser Woche bereitgestellten Version 2.21 können Nutzende auch Tests für Familienmitglieder in ihrer App registrieren. Eltern können damit die Testergebnisse ihrer Kinder auf ihrem Smartphone erhalten und digitale Covid-Testzertifikate für sie anfordern, die beispielsweise für Reisen oder Veranstaltungen benötigt werden. Im Falle eines positiven Testergebnisses können sie andere Corona-Warn-App-Nutzende jedoch nicht warnen.
USB-C soll zum einheitlichen Ladekabelstandard in Europa werden.
Die EU-Parlamentarier einigten sich diese Woche auf ihre Position zu dem Vorhaben, dass in Europa nur noch USB-C-Kabel verwendet werden. Damit können die finalen Verhandlungen zwischen Europaparlament und den EU-Staaten beginnen. Eine Einigung könnte diesen Sommer erzielt werden. Gelingt dies, würde das einheitliche Ladekabel voraussichtlich Mitte 2024 in der EU Realität werden. Nach Angaben der EU-Kommission fallen jährlich geschätzt 11.000 Tonnen Elektroabfall durch entsorgte und nicht benutzte Ladegeräte an.
Google überarbeitet seinen Cookie-Banner.
Der Internetkonzern hat einer zentralen Forderung europäischer Datenschutzbehörden nachgegeben und vereinfacht seine Cookie-Banner. Neu ist demnach ein Button, mit dem pauschal alle nicht notwendigen Cookies verweigert werden können. Damit wird das Werbetracking abgeschaltet. Andere Cookies zur Statistikerhebung oder Betrugserkennung werden aber weiterhin gesetzt.
Eine geringere Smartphone-Benutzung verbessert das Wohlbefinden.
Ein vorübergehender Totalverzicht auf das Smartphone oder eine Senkung der täglichen Nutzung um eine Stunde können sich positiv auf das Wohlbefinden auswirken. Das ist das Ergebnis einer Studie der Ruhr-Universität Bochum, für die mehr als 600 Erwachsene im Durchschnittsalter zwischen 20 und 30 Jahren befragt wurden. Bei der Studie verzichtete eine Gruppe eine Woche komplett aufs Handy, die zweite senkte die tägliche Nutzung um eine Stunde, die dritte veränderte nichts. Direkt im Anschluss, einen Monat und 4 Monate später, befragte das Forschungsteam die Teilnehmenden erneut zu ihren Lebensgewohnheiten und Befinden, heißt es im Journal of Experimental Psychology. Erwachsene in Deutschland nutzen ihr mobiles Endgerät im Schnitt mehr als 3 Stunden täglich.
Sternzeit, 23. April. Venus und Jupiter beim himmlischen Gipfeltreffen. Am morgendlichen Osthimmel kommt es in diesen Tagen zu einem besonderen Stelldichein. Die Venus nähert sich Jupiter, den sie am 1. Mai überholt. Begegnungen dieser Planeten, die beide deutlich heller sind als jeder Stern am Nachthimmel, sind immer ein spektakulärer Anblick. Allerdings lässt sich das himmlische Gipfeltreffen nur verfolgen, wenn der Blick zum Osthorizont frei von hohen Bäumen oder Gebäuden ist. Venus und Jupiter stehen recht tief am Firmament, sind aber in der Dämmerung auch dann noch gut zu sehen, wenn alle anderen Gestirne bereits verblasst sind. Jupiter zieht in 12 Jahren einmal rund durch die Sternbilder der Ekliptik. Die Venus dagegen braucht für diese Runde nur etwa 1 Jahr. Die Faustregel lautet, Jupiter steht jedes Jahr in einem anderen Sternbild, die Venus jeden Monat. Etwa einmal im Jahr überholt sie dabei Jupiter. Mittwoch früh gesellt sich auch noch die abnehmende Mondsichel zum Planetenpaar. Dabei steht der Mond ein Stück unterhalb von beiden. Am Morgen des 1. Mai beträgt der Abstand von Venus und Jupiter nicht einmal mehr einen Vollmonddurchmesser. Die Begegnung im Februar des nächsten Jahres ist nicht ganz so dicht, lässt sich aber viel besser beobachten. Dann strahlen Venus und Jupiter gut sichtbar hoch am abendlichen Westhimmel. Dieses Mal findet das Rendezvous der Liebesgöttin und des obersten römischen Gottes etwas im Verborgenen statt. Die beiden hellen Lichtpunkte strahlen gegen 5.30 Uhr tief am Osthimmel und kommen sich Tag für Tag ein Stück näher.
Staat ohne Nation, ein Zukunftsmodell? Darüber wird gleich bei Streitkultur diskutiert um 17.05 Uhr hier im Deutschlandfunk. Und das war's von Computer und Kommunikation für diese Woche. Manfred Kläuber sagt Danke.